Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir, dass wir nicht nur wollen, sondern dass wir dein sein dürfen. Du hast uns zu deinem Eigentum erwählt, erkauft, bestimmt und gemacht. Wir gehören dir für Zeit und Ewigkeit. Denn so steht's geschrieben, dass wir Söhne sind, die zuvor bestimmt wurden, deine Herrlichkeit zu schauen. Geliebter Herr, segne uns in dieser Versammlung, sei gegenwärtig, leite uns durch deinen Geist, möge dein Blut und dein Wort und dein Geist an uns, in uns und durch uns wirksam sein. Treuer Herr, wir können es nicht so zum Ausdruck bringen, weil unsere Herzen betrübt sind durch mancherlei Dinge. Schenke uns Gnade, dass wir uns in deiner Gegenwart aufschwingen können, über die Dinge erheben, die uns niederreißen und niederdrücken wollen. Herr, zum Aufblick, im Aufblick zu dir, wird still unsere Seele. Im Vertrauen zu dir empfangen wir neue Kraft. Großes hast du an uns getan. Segne uns auch jetzt. Schenk Gnade zum Reden, schenk Gnade zum Hören. Verherrliche deinen Namen, bestätige dein Wort und sei in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Am Sonntagnachmittag denke ich immer daran, dass alle nach Hause fahren möchten. Und wir haben vor, nur einen ganz kurzen Gottesdienst zu haben und dem Herrn gemeinsam zu danken für das empfangene Wort und die Segnungen, die er uns geschenkt hat, auch füreinander zu danken, Gott zu danken, dass wir hier sein dürfen, dass wir einander lieben dürfen, dass er es so geführt hat, dass wir in diesen Tagen sein Wort hören, seine Gnade erleben und mit ihm bis ans Ende gehen dürfen. Es war eine wunderbare Führung und Leitung des Heiligen Geistes, wie wir sie in den letzten Tagen hier erlebt haben. Wir werden, wenn es der Wille des Herrn ist, noch in diesem Jahr einige größere Feldzüge haben, besonders in Afrika. Ende diesen Monats nach der Zürich-Versammlung geht's dann nach Afrika und wir erwarten, dass der Herr Großes tun wird, speziell nach Kenia, Malawi und Sambia. Dort hat Gott schon in vergangenen Jahren Türen geöffnet und wie wir sehen und hören, tut er es weiterhin. Und ich glaube, es war einer der farbigen Brüder, der jetzt in die Bundesrepublik kam vor einigen Wochen oder 2-3 Monaten und er schüttelt nur den Kopf und sagt, ihr habt überall Kirchen, die zum Himmel hoch zeigen, der Turm zeigt nach oben und die Leute gehen nach unten. Die Leute glauben ja gar nicht, sagt er. Wenn man hier mit all den Christen über Christus sprechen will, man kann es mit keinem einzigen Menschen tun. Er fragt, was seid ihr überhaupt für Christen? Er sagt, wenn bei uns in Afrika jemand Christ ist, dann ist er Christ mit Herz. Dann ist er es von ganzem Herzen. Und da müssen wir uns tatsächlich schämen. Wir haben ein Volkschristentum ohne Christus. Wir haben den Namen Bruder Schmidt sagt ganz leise, ich habe es dennoch gehört, ein heidnisches Christentum, möge uns Gott in Wahrheit helfen, dass seine Botschaft, sein Wort noch die Aufmerksamkeit vieler erreichen möchte. Wir sind zwar niemand, aber Gott ist groß. Amen. Und Gott ist mächtig. Und er kann dafür Sorge tragen, dass sein Wort gehört wird. Wie gesagt, in anderen Ländern ist das alles ganz, ganz anders. Da kommen Persönlichkeiten, da kommt alles Volk zusammengeströmt, um das Wort des Herrn zu hören. Und wir haben Mühe, die einfachen Leute zu laden, dass sie kommen, um das Wort des Herrn zu hören. Aber dann kam mir der Gedanke, dass ja so Kontinente und Länder ihre Zeit haben können, besondere Gnadenheimsuchungen Gottes. Wir hatten sie hier. Sie waren in England, Russland, China, überall. Und jetzt scheint sich der Herr dem schwarzen Kontinent zugewandt zu haben. Und je mehr von ihnen gerettet wird, umso besser wird es schon auf Erden und umso schöner im Himmel sein. Aber wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn Gott auch hier noch seinen Arm ausstrecken und noch viele retten würde. Ich werde mich kurz fassen heute Nachmittag in Anbetracht dessen, dass alle ja noch nach Hause möchten. Wir haben das Thema der Wiederkunft des Herrn behandelt und wir wissen, dass Gott alles gemäß seinem Worte tun wird. Was wir wissen müssen und worüber wir Gewissheit haben sollten, wäre, ob wir dabei sind, ob wir dazugehören. Der Herr wird wiederkommen, er wird die Seinen heimholen. Die Gewissheit, dabei zu sein, wenn er kommt, bereit zu sein, nach dem Wort der Schrift, die bereit waren, gingen ein. Das ist dabei das Wichtige, das wollen wir beherzigen. Bruder Schmidt hat das Lied vorgeschlagen, das wir als erstes gesungen haben, und darin wiederholten wir die Worte, dass mein Name dort steht, nur um dieses ich flehe. Wer von euch, ihr braucht die Hand nicht zu heben, aber das meine ich jetzt ganz, ganz ernst. Wer von euch hat eine Bekehrung erlebt, in der durchgebetet wurde bis zu der wirklichen Glaubensgewissheit, der Heilsgewissheit, dass der Geist Gottes eurem Geiste Zeugnis gegeben hat. Der Herr hat mich angenommen. Ich bin ein Gotteskind geworden. Ich weiß, dass mein Name dort steht. Ihr Lieben, das muss sein. Das muss sein. Nicht nur die Predigt hören oder erfahren von dem, was Gott getan hat, von all den großen Wundern und Zeichen, von dem prophetischen Wort, von den Verheißungen, das gehört dazu. Würden wir alles wissen und alles hören und hätten dieses Erlebnis mit Gott nicht gemacht, dann können wir höchstens zuschauen, wie andere hinaufgehoben werden. Und das verhüte Gott. Mögen wir zu denen gehören, die mit hinaufgenommen werden, die das Zeugnis in sich tragen, Gott wohlgefällig zu sein, wie es hier noch hatte. Und ich las gerade vorhin noch die Stelle aus dem Judabrief, wo von Henoch bezeugt wird oder von dem, was er sagte, Zeugnis abgelegt wird. Es heißt hier im Judabrief in Vers 14, nun auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebente Nachkomme Adams, ausgesprochen hat, mit den Worten, siehe, Gekommen ist der Herr inmitten seiner heiligen Zehntausende, um Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen ihn geführt haben. Wisst ihr, dass es in keinem Land der Erde, und das sage ich nicht, weil ich einen deutschen Pass trage oder die deutsche Staatsangehörigkeit habe, aber das sage ich aus eigener Kenntnis. Es gibt selbst in der gesamten kommunistisch, atheistisch und sozialistischen Welt solche gotteslästerlichen Aussprüche nicht, wie sie hier in unserem Lande üblich sind. Menschen vergessen jedes Maß und überschreiten jede Grenze, die es nur geben kann. Und hier wird uns gesagt, ich meine, im Gesamten gesehen ist die ganze Welt der Verderbnis preisgegeben. Nur gibt es einige, die mit mehr Arroganz ausgestattet sind und es nach ihrer Meinung besser ausdrücken können. Aber hier wird uns gesagt, Henoch, der siebente von Adam, weissagte, der Herr kommt inmitten seiner heiligen Zehntausende, um Gericht über alle zu halten. Und merkt euch, wer diese alle sind, mit denen, also Gericht zu halten wegen ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben. Und dann steht, wegen aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen ihn geführt haben. Wenn ihr wüsstet, womit unser Herr belastet wurde in unserem Lande, was Menschen über ihn gesagt haben, geschrieben haben, wer er war, bis zu einem bekannten Mann, der ihn als Sohn eines römischen Fremdenlegionärs darstellte. Menschen haben jedes Maß überschritten. Die Frechheit, die Arroganz, alles, alles ist über alle Grenzen gegangen. Wenn der Herr die Seinen heimgeholt hat und sein Wort nach Israel zurückgekehrt ist und auch da die Auserwählten herausgerufen wurden, um den Abschluss zu machen, dann kommt der Herr. Und dann kommt er mit all seinen Heiligen, um zunächst einmal ein vorübergehendes Gericht, noch nicht das Endgericht. Beim Endgericht werden ja alle Menschen, die je gelebt haben, auferstehen. Das ist dann die zweite Auferstehung. Aber wenn er kommt, um Gericht zu halten, um die Gottlosen zu bestrafen, das ist doch der Tag des Herrn. Ihr könnt es nachlesen im Propheten Jesaja. Das ist eine sehr markante Stelle und die passt sogar zu diesem Text einmalig. Jesaja Kapitel 13, Vers 9, von Vers 9. Hier heißt es, Jesaja 13, von Vers 9, wisset wohl, der Tag des Herrn kommt, ein erbarmungsloser, voll von Grimm und Zornesglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die auf ihr lebenden Sünder von ihr zu vertilgen. Ich lese Vers 11. Ja, heimsuchen will ich am Erdkreis jegliche Bosheit und an den Gottlosen ihre Verschuldung. Dem Hochmut der Stolzen will ich ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ja, ich will die Männer seltener werden lassen als Golderz von Ophir. Gott wird ein Strafgericht vollziehen über alle, die nicht glauben wollten, die dahingegangen sind in ihrer Herzenshärtigkeit. Ich lese noch im gleichen Kapitel Jesaja 13 von Vers 6. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie, wie ein Weib in Geburtsnöten sich windet, so winden sie sich. Einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen wie von Flammenröte übergossen. Machen wir uns keine Sorgen, die Uhr Gottes läuft ganz genau. Da hat noch niemand die Zeit nachstellen müssen. Leute haben zwar kalkuliert, aber sie haben nicht Einsicht gehabt in die Zeiteinteilung Gottes. Die hat er sich selber vorbehalten und das wird auch so bleiben bis ans Ende. Aber eins erkennen wir aufgrund des Wortes Gottes und der gegenwärtigen Entwicklung, dass wir in den letzten Tagen leben. Dass die Wiederkunft des Herrn nahe bevorsteht und dass sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Aber die Bibel sagt noch mehr voraus. Sie sagt voraus, dass Menschen ihren Spott damit treiben werden. Ich lese aus 2. Petrus, dem dritten Kapitel, 2. Petrus, Kapitel 3, und zwar Vers 2 und 3. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Ihr müsst dabei zunächst bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden. Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und fragen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt doch alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Auch dieses Wort muss sich erfüllen. Spricht man heute mit den Leuten über die Wiederkunft des Herrn, über die Zeichen der Zeit, das wird mit einer Handbewegung vom Tisch gefegt. Und schon geht's los. Och, das war schon immer so. Und das haben schon die Propheten gesagt und die Apostel. Und bis heute ist noch gar nichts geschehen. Und wir stehen da, hören zu, schauen zu und müssen im Herzen Leid tragen darüber, dass Menschen nicht begreifen, dass Gott einen Zeitplan hat. Und dass alle Dinge nach diesem göttlichen Zeitplan ablaufen. Da sagt die Schrift so schön, als die Zeit erfüllet ward. Die Zeit muss da sein, damit gewisse Dinge, die zum Heilsplan Gottes gehören, geschehen können. Als Johannes seine Predigt begann, so steht's im ersten Vers, tut Buße, die Zeit ist nahe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Zeit war nahe gerückt, sie brach an, sie war da. Und deshalb sagt die Heilige Schrift in Lukas 16, 16, alle Propheten haben bis auf Johannes geweissagt und seitdem wird das Reich Gottes verkündigt. Hier steht geschrieben im 10. Vers, kommen, aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente sich in der Flammenglut auflösen und die Erde mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Wir würden sagen, lieber Gott, lass das mal nicht geschehen. Aber der liebe Gott braucht deine und meine Hilfe, deinen und meinen Rat nicht. Er hat den Plan gemacht und so wird es sein. Aber das Schöne ist, dass er nur zerstören und verbrennen wird, was nichts taugt. Er wird ja einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Wenn die Menschen eine Übersicht bekämen über den Plan Gottes, dann wäre das viel besser. Aber wenn sie einseitig orientiert sind, dann meinen sie immer, der liebe Gott, der hätte dies und jenes anders planen sollen. Aber sie wissen ja den Rest seines Planes gar nicht. Ladet sie ein, damit sie über den Plan Gottes informiert werden. Und ein Mensch müsse nicht gescheit sein, wenn er den Plan Gottes hört, der so wunderbar ist, wenn er sich dann noch dagegen auflehnt. Dann hat er nicht begriffen, was der Herr nun wirklich vorhat. Also, das Kommen des Herrn ist nahe. Biblische Prophetie erfüllt sich. Die Herausrufung und Zubereitung findet statt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer es höre, der sage, komm. Es muss in uns etwas bewirken. Wir müssen vom Schlaf erwachen. Ich meine vom Geistlichen, vom Leiblichen natürlich auch während der Predigt. Aber speziell vom geistlichen Schlaf, damit wir begreifen, was Gott jetzt tut. Wenn der Herr in unserer Mitte wäre, dann würde er sagen, viele Propheten und Gerechte haben gewünscht zu hören, was ihr hört, und haben es nicht zu hören bekommen. Er würde in unsere Mitte hineinrufen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Überall, wohin wir schauen, sehen wir die Erfüllung des Wortes Gottes. Weitere Bibelstellen, die vom Kommen des Herrn sprechen, sind folgende. 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 13. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Hier steht, ja, er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser Herr Jesus mit allen seinen Heiligen kommt. Dann in Kapitel 4, das haben wir heute schon zitiert, obwohl nicht gelesen. Hier steht in Vers 14, denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenbringen. Das wird geschehen bei der Wiederkunft des Herrn. Und da gibt es Menschen, die den Kopf schütteln und sagen, ja, wie will Gott das denn machen? Es haben doch Milliarden Menschen auf Erden gelebt und dann soll eine erste Auferstehung und eine zweite stattfinden. Manche wurden verbrannt, manche liegen im Meer, manche hier und manche dort. Wie soll das werden? Derselbe Gott, der alles nach dem Ratschluss seines Willens in seiner göttlichen Weisheit getan hat, derselbe Gott hat auch dafür gesorgt, dass für jeden irdischen Leib der in die Erde gesät wird, gleich auf welche Art ein Auferstehungsleib zur Verfügung steht. Warum ist das so schwer? Die Leute können glauben, dass Gott das majestätische Universum geschaffen hat, so sie ihn in seiner Existenz anerkennen. Derselbe Gott kann alles. Er vermag alles. Er spricht ein Wort und es geschieht. Er gebeut und es steht da. So wie er damals sagte, die Erde bringe hervor, sie brachte hervor. Er sagte, die Wasser versammeln sich, das Feste komme hervor, es geschah. Was Gott sagt, das geschieht. Und er sagt, dass die Toten auferstehen werden. Und so wird es auch geschehen. Wie geschrieben steht, sie werden in Unverweslichkeit auferstehen. Ich lese euch, wie ich es angekündigt habe, wohl gestern Abend, aus Offenbarung 22, nachdem schon vom neuen Himmel, der neuen Erde in Kapitel 21 geschrieben steht und in Kapitel 22 einiges in wunderbarer Weise berichtet wird, dann steht noch in Kapitel 22, Vers 7 und Vers 20 wie folgt. Siehe, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Und in Vers 20, so spricht der, welcher dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Wir sehen, dass das Kommen des Herrn in verschiedenen Zusammenhängen und in vielen Kapiteln und Bibelstellen beschrieben wird. Für uns ist nur eins wichtig, dass wir Gnade haben, wie ein richtiger Baumeister, der die göttliche Zeichnung richtig lesen kann, um zu wissen, wo was hingehört, damit er schon sein Schier nach oben und nicht nach unten schaut. Der Architekt hat alles wunderbar geplant. Hier in dieser Bibel ist der gesamte Ratschluss Gottes kundgetan worden. Aber es bedarf, ich hätte fast gesagt, einer göttlichen Genehmigung, das Gelände zu betreten. Es kann nicht jeder machen, was er will. Er muss dazu befugt worden sein, um den Ratschluss Gottes in der gleichen Weise, wie er den Propheten und den Aposteln kundgetan wurde, ebenfalls kundzutun. Und niemand meine, dass wir uns meinen. Wir meinen Gott, der alle Dinge geordnet hat und der auch jetzt in dieser Zeit dafür Sorge trägt, dass alles, jede Bibelstelle in den für sie gehörenden Zusammenhang getan wird und dass schlussendlich in uns allen ein Glaube entsteht, wie die Schrift in jedem Punkt gesagt hat. Im Alten Testament hat der Prophet Zacharia oder Gott durch ihn gesprochen, und auch in wunderbarer Weise im 14. Kapitel sagen lassen, ich lese es euch vor, ersten Teil von Vers 4 und dann den letzten Teil von Vers 5. Er wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und dann letzter Teil von Vers 5. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Das ist nicht die Entrückung. Das ist schon der Zeitpunkt, wenn er wiederkommt, um die Herrschaft anzutreten und nicht nur ankündigt, sondern tatsächlich antritt. Es ist möglich, dass zwischen Ankündigung und Verwirklichung immer noch eine Zeitspanne liegt. Und das sieht man deutlich in Offenbarung Kapitel 10 und Daniel Kapitel 12. Ich will es euch eben lesen, damit ihr seht, dass Gott eine Zeitspanne haben kann zwischen der Ankündigung und der Verwirklichung dessen, was er verheißen hat. Ich lese Offenbarung 10, ein uns allen bekannter Text, deshalb nur von Vers 4 bis 6. Als dann die sieben Donner geredet hatten, wollte ich aufschreiben, doch ich vernahm eine Stimme aus dem Himmel, die mir zurief, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Merkt euch jetzt bitte den fünften Vers. Da hob der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem Land hatte stehen sehen, seine rechte Hand zum Himmel empor und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was in ihm ist, die Erde und was in ihr ist und das Meer und was darin ist, es wird hinfort kein Verzug mehr sein. Merkt euch die Formulierung, er hob seine Hand empor und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt. Hinfort wird kein Verzug, kein Aufschub, keine Verzögerung mehr sein, sondern, Vers 7, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Also, in den letzten Tagen, es sind sieben Abschnitte, sieben Gemeindezeitalter, sieben Sendschreiben, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zornschalen. Die Zahl sieben ist immer wieder verwendet worden im letzten Buch der Bibel. Hier wird sie wieder erwähnt. Denkt noch bitte daran, dass er seine Hand erhob und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, hinfort wird kein Verzug mehr sein. Lest mit mir in Daniel, dem 12. Kapitel, von Vers 6. Und der eine sagte zu dem in Leinen gekleideten Manne, der über den Fluten des Stromes stand, wie lange noch, bis das Ende dieser wundersamen Dinge eintritt? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der über den Fluten des Stromes stand. Er erhob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel und schwur bei dem ewig Lebenden noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und sobald die Macht des Zerstörers, des heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, dann wird dies alles sich erfüllen. In der Offenbarung haben wir gelesen, dass hinfort kein Verzug, kein Aufschub der Zeit mehr sein wird, sondern in den Tagen des siebenten Engels, in der Zeit wird es geschehen, in der Zeit wird viel geschehen, biblische Prophetie wird sich mannigfaltig erfüllen. Der Prophet Daniel bekam die genaue Weisung, derjenige, der seine Hand zum Himmel emporhob und bei dem in alle Ewigkeit lebenden schwur, sagte, noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also, von dem Moment, wo sich Offenbarung 10 erfüllt und der Herr sich als Engel des Bundes dem Volke Israel offenbart, wird es bis zum totalen Ende und zum Neuanfang, zum Beginn des tausendjährigen Reiches noch genau 3,5 Jahre sein. Ihr sagt, Bruder Frank, das ist aber eine mächtige Aussage. Ich habe sie ja nicht gemacht. Ich habe ja nur wiederholt, was die Schrift sagt. Und ich lese euch, Amen, danke. Endlich jemand, der das Wort Gottes bestätigt. Hier in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 lesen wir: Nun stieß der siebente Engel in die Posaune, da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen: Die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen, und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Hier wird schon die Herrschaft, die Königsherrschaft angekündigt oder bekannt gegeben. Wie ich vorhin sagte, es kann ein Unterschied, eine Zeitspanne zwischen der Ankündigung und der Verwirklichung liegen. Ich wünschte, dass Gott mir noch Zeit gibt, um diese Einteilung des Heilsratschlusses Gottes noch einmal in Kürze zu Papier zu bringen. Ehe wir nun zum Schluss kommen, einige Passagen aus der Predigt Bruder Brenhims, in der er so eindringlich die Gläubiggewordenen ermahnt, ihren Willen in den Willen Gottes zu legen, ein Teil des Wortes und des Wirkens Gottes zu werden. Hier sagt er zum Beispiel in dieser Predigt: Christus, das Geheimnis Gottes geoffenbart. O, wenn Gott uns als seine Gefangenen dahin bekommen kann, dann kann er seine Vorherrschaft zum Ausdruck bringen. Er muss den Mann oder die Person dahin bekommen, dass ihr nichts mehr kennt außer Christus. Ihr versteht, was ich meine. Ihr wisst, es gibt Menschen, die wissen so viel, aber nicht das, was sie wissen müssten. Die kennen so viel, aber sie kennen nicht Christus durch ein Gotteserlebnis. Und wie Paulus zum Ausdruck bringt: Ich möchte ihn und die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Weiter steht hier: Um sich vollkommen zum Ausdruck zu bringen, Gott in Christus, und dann dadurch die Vorherrschaft in seiner Gemeinde zu bekommen, die da ist, sein Leib, seine Braut. Er konnte die Vorherrschaft haben, indem er sich durch sie offenbarte. Das ist recht. Wir wissen, was damit gemeint ist. Wieder Bezug nehmend auf Kolosser Kapitel 1, wo von Christus gesagt wird, der in jeder Beziehung den Vorrang haben sollte. Und dann die Frage: Hat er ihn? Und hier das Rezept, die Anweisung, die Betriebsanleitung, wie die Sache Gottes funktionieren kann. Im Irdischen muss sich jeder in eine Sache hineinfügen fühlen. Hier auch. Wir brauchen die Betriebsanleitung. Hier muss Gott zu seinem Recht kommen. Wir müssen in die Heilige Schrift hineinschauen und erst einmal feststellen, was Gott vorhat und wie das Ganze konzipiert ist und wie es sich zusammensetzt. Gott hat Sorge getragen Er hat sich in Christus geoffenbart und hat uns mit sich selber durch den Kreuzestod versöhnt und unsere Schuld gesühnt, unsere Sünde vergeben, um sich so die Möglichkeit, ihn den Erlösten zu schaffen, um in ihnen Wohnung zu nehmen, um in ihnen die Vorherrschaft zu bekommen, um durch sie seinen Dienst und seinen Willen fortsetzen zu können. Wie wir es doch oft genug gesagt haben, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist doch keine tote Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Und wie Christus das Haupt lebendig ist, so müssen alle Glieder am Leibe Jesu lebendig gemacht werden. Es möge heute geschehen. Und es kann heute geschehen. Es muss heute geschehen. Der morgende Tag wird seine eigene Sorge haben. Die heutige Sorge sollte sein, dass Gott neues Leben in uns schafft. Weiter steht hier, um das Reich, das durch die Sünde, durch den ersten Adam gefallen war, wieder in seine rechtmäßige Stellung zurückzubringen. Merken wir es, worum es geht? Dahin zurückzubringen, wo die Menschheit vor der Übertretung, vor dem Ungehorsam, vor dem Sündenfall war. Und jetzt sagt Bruder Brenim hier, dahin zurückzubringen, als der Herr in der Kühle des Abends mit seinem Volk wandelte, mit ihnen redete, mit ihnen Gemeinschaft hatte. Dahin soll es zurückkommen und dahin wird es zurückkommen, denn die Heilige Schrift spricht davon, wenn wir im Lichte wandeln, so haben wir Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft untereinander. Es ist eine vom Heiligen Geist gewirkte Gemeinschaft unter den Erlösten, die die Gnade Gottes nicht nur besungen und bepredigt haben, sondern erlebt und erfahren haben. Und solche Menschen möchte Gott aus uns machen. Hier steht weiter, doch nun hatten Sünde und Tod sie von seiner Gegenwart, von seiner vollständigen Offenbarung getrennt. Natürlich, Sünde hat uns von Gott getrennt. Aber es steht geschrieben, er, unser Erlöser, ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Ein sonderbares Wort. Nicht nur der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig werden, sondern die wiederhergestellte Gerechtigkeit Gottes würden in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt, als wäre nie ein Ungehorsam, als wäre nie eine Übertretung, als wäre nie eine Trennung gewesen. Gott hat die Scheidewand hinweggenommen und hat Frieden gemacht für die Nahestehenden und für die Fernstehenden in Jesus Christus, unserem Herrn. Weiter steht hier, Gott hat sich zum Ausdruck gebracht in Jesus Christus, der alles war, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Fülle der Gottheit leibhaftig. Nun wohnt die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig in seiner Gemeinde. Haben wir das gehört? Gott in Christo, leibhaftig gewordene Geistesfülle Gottes, wandelnd auf Erden in einem menschlichen Leibe. Jetzt hat der Herr Menschen erlöst, die von Fleisch und Blut sind, das geben wir alle gerne zu. Aber wir sind nicht nur von Fleisch und Blut. Gott hat in unsere Seele neues, ewiges Leben hineingelegt. Wir haben göttliches Leben empfangen und dürfen uns mit Recht Gottes Kinder nennen. Und jetzt wird uns gesagt, dass dieselbe Fülle des Geistes Gottes, die sich in Christo in Menschengestalt offenbarte, diese gleiche Fülle Gottes soll sich nun in den Gläubigen und durch die Gläubigen offenbaren. Lass es mich heute ruhig einmal sagen. Ich bin dankbar für die Belehrung, für die Offenbarung der Geheimnisse Gottes und für die Übersicht, die wir aus Gnaden über den ganzen Ratschluss Gottes erhalten haben. Aber Sinn und Zweck muss mehr sein als nur das. Am Ende der Tage möchte sich Gott in seiner ganzen Fülle ungehindert in seiner Allmacht offenbaren können nach dem Wort unseres Herrn. Johannes 14, Vers 12. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Es ist dasselbe Wort, der gleiche Geist, dasselbe Reich Gottes, die gleiche Botschaft. Alles ist gleich geblieben. Die Wiedererstattung, von der wir dankbar Kenntnis genommen haben und gehört haben, mündet in die tatsächliche Kraftoffenbarung des lebendigen Gottes, damit die Gemeinde des Herrn am Ende so dasteht, wie sie am Anfang dagestanden hat. Nur noch etwas. Was ist nun seine Absicht, sich als Sohn zu offenbaren, damit in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnen konnte? Und dann, er hat den Vorrang. Alles, was Gott war, hat er in Christus hineingelegt. Und alles, was Christus war, wird in die Gemeinde hineingelegt. In die Gläubigen, nicht in eine Denomination. Natürlich, Menschen müssen Gott glauben, ehe er sich ihnen offenbaren kann. Und ich hoffe, dass der Tag kommt, eine Stunde kommt, ein Augenblick kommt, wo wir nicht mehr anschieben müssen, wo es zündet, wo der Mechanismus in Ordnung ist und Öl im Getriebe und die Zündung stimmt, so dass die Sache Gottes ihren Lauf nehmen kann und wir für seine Sache in die Endrunde hineingehen können. Ich glaube, dass Gott es so vorhat und dass er es ausführen wird. Könnt ihr es alle glauben? Gott hat einen großen Plan und diesen Plan bringt er jetzt zur Vollendung. Unsere Tage sind gezählt und nach unserer Zeit, wie wir schon gesagt haben, wird dann das Heil kurz zu den Juden gehen, damit dort die 144.000 herausgerufen werden. Und dann kommt alles zum Abschluss und das tausendjährige Reich beginnt. Möchten wir nicht alle an dem teilhaben, was Gott tun wird? Doch mit Sicherheit. Deshalb kommen wir zusammen. Und nicht nur soll uns durch Belehrung Klarheit über den Plan Gottes werden, das gehört dazu. Aber durch persönliches Erleben soll uns nicht nur Klarheit werden, sondern wir sollen ein Bestandteil dessen werden. Wir sollen zum Reiche Gottes gehören in dieser Zeit, zur Gemeinde des Herrn, die da ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit, so steht's in 1. Timotheus 3, Vers 15 geschrieben. Und da uns Gott als seine Gemeinde zur Säule und Grundfeste der Wahrheit bestimmt hat, ihr wisst, eine Säule trägt ja etwas. Und wenn wir Säule sein sollen und auch Grundfeste, dann sind wir beides. Und dann sind wir mit dem Eckstein total in ein Fundament gegossen worden. Uns hat kein Wind zusammengeweht, sondern wie Petrus an der Stelle so wunderbar sagt, auferbaut als Bausteine, wo Christus selber der Eckstein ist, eine Behausung Gottes im Geist. Und das möchten wir sein. Belehrung, Offenbarung, aber auch Teilnahme. Nun frag ich mich, woran es eigentlich noch liegen kann, dass wir noch nicht auf unseren Glaubensfüßen stehen, dass wir noch nicht vorwärts gehen, wie wir selber glauben und erwarten. Woran mag es da liegen? Mögen wir uns selber prüfen? Vielleicht ist die Zeit noch nicht da. Vielleicht stehen wir uns im Wege. Gott weiß es alles. Eins aber ist in unseren Herzen ganz fest verankert. Jesus verspätet sich nie. Das habe ich schon vor über 30 Jahren gesungen in einem Liede. Und ist unser Leben oder unsere Wege gar krumm und verwirrt und wir uns fragen, wie mag's enden, sag wie, so sag meine Seele, mein Jesus hat sich noch niemals geirrt, mein Jesus verspätet sich nie. Er wird zur rechten Zeit das Rechte tun. Ich möchte abschließend vielleicht noch den Gedanken äußern. Die letzte Runde wird ja erst geschehen können, nachdem das Volk Gottes aus allen Sprachen, Völkern und Nationen herausgerufen worden ist. Jetzt ist es unsere Aufgabe, den Ruf ergehen zu lassen, damit die Menschen aus allem herauskommen und in die Gemeinde des lebendigen Gottes eingefügt werden. So gewiss, wie als Einzelteile zusammenkommen, zunächst mal vielleicht ein wenig zerstreut liegen, wie es der Prophet Hesekiel sah. Ich hab's übrigens vor einigen Tagen gelesen, in einer Predigt Bruder Brennens. Da verwendet er das Wort aus dem Propheten Hesekiel und er sagt oder zitiert die Heilige Schrift, Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Lebensgeist, dass er in diese Gebeine hineinkomme. Und dann steht, als ich so geweissagt habe, kam Leben in sie hinein und sie traten auf ihre Füße eine große Schar. Und so wird es sein. Dahinter sagt Bruder Brennen, das kann nicht irgendjemand sein. Das muss ein von Gott gesandter Prophet sein, der diese Worte ausspricht. Das glauben wir alle. die Worte sind ausgesprochen worden. Wenn die Zeit und Stunde kommt, wird der Geist Gottes sie in uns lebendig machen. Und wir erkennen plötzlich das, was mit uns wirklich geschehen ist. Großes hat Gott schon getan und noch Größeres wird er tun. Er, der begonnen hat, er wird auch vollenden auf den glorreichen Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Glaubt ihr das alle? Ich glaube es von ganzem Herzen. Ich wäre ein Narr, mein Leben für die Sache Gottes aufzuopfern, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass er zu dem, was er verheißen hat, steht und dass er es erfüllen wird. Mein Anliegen ist nur, dass alle, die das Wort Gottes in diesen Tagen in Wahrhaftigkeit hören, nicht überlegen, sondern glauben. Nicht zögern, sondern sich aufmachen, dem Herrn zu folgen. Nicht im Unglauben verharren, sondern glauben, wie die Schrift gesagt hat. Denn wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Gott glauben. Und wenn wir es tun, wird der Tag kommen, an dem wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Denn so steht geschrieben, o, dass du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Lasst uns glauben und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, wir werden, wie geschrieben steht, den Herrn, wir werden Gott schauen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Möge der Herr uns alle segnen. Amen. Darf ich bitten, dass wir vielleicht doch zum kurzen gemeinsamen Gebet aufstehen und nach vorne kommen. Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Bruder Schmidt, betest du noch mit uns?
Himmlischer Vater, in diesem Augenblick kommen wir noch gemeinsam vor dein Angesicht, o Gott.
O Herr.
Herr, du hast unser Verlangen, du hast unsere Herzen gesehen, o Gott.
Gott, o Gott.
Den Notschrei aus unserer Seelen alle, o Herr im Himmel.
Mein Gott.
Wie können wir es zum Ausdruck bringen, mein Gott, dir zu danken für die Gnade, o
Jesus.
Gott. Für die Barmherzigkeit, für die Rettung, o Herr.
Mein Herr.
Die wir in dir und in deinem Blut empfangen haben, Jesus Christus. Herr im Himmel, und mir fehlen die Worte, o Gott im Himmel. Du weißt, ich bin unberedsam, aber dennoch, Herr, danke ich dir,
Gott,
dass du mir so viel Gnade erweisest, o Herr, an deinem Volke, an jedem Einzelnen, o Gott, an jedem aufrichtigen Kind, Herr Jesus Christus, das aus dir geboren ist, o Herr. Dank sei dir, Herr, für das, Herr, dass du an uns dein Wort gerichtet hast, Herr. Dank sei dir, Herr, dass du uns nüchtern erhalten hast, o Gott im Himmel. Herr, in deinem Wort, Herr, in deiner Gnade, o Herr, ich bitte dich, erhalt uns auch weiter, jeden Einzelnen, Herr, begleite du alle, Herr Jesus Christus, die hier sind, Herr, auch alle, die nicht hier sein konnten, mein Gott im Himmel, du weißt, Herr, dass alle, die dich lieben und dein Wort lieben, Herr, hier sein möchten, oh Gott, und mit uns, Herr, und mit uns freuen, die in dir und in deiner Wahrheit, Jesus Christus, schauen wir ferner hinaus nach dir, nach deinem Geist, Herr, und erfülle uns, Herr Jesus Christus, dass wir darauf merken, was du sagst und dein Wort sagt, und unsere Ohren offen halten, Herr Jesus Christus, um zu hören, auf das wir hören, oh Herr Jesus Christus. Herr. Segne jeden Einzelnen und lass uns dich preisen. Herr Jesus, nochmal bitten wir dich, alle Brüder, alle Schwestern, die aus diesem Lande und außerhalb dieses Landes sind, Herr Jesus Christus. Segne jeden, Herr, und stärke jeden auf dem Platz, auf den du ihn gestellt hast. O Gott im Himmel, und lass dein Licht leuchten und dein Wort groß werden zum Preise deines Namens. Amen.
Amen. Amen.